Gut, wir machen weiter mit Vers 13 dann. So, was wir bisher gemacht haben, ist ja eigentlich nur Bibelstudium, Auslegung gewesen. Und irgendwie müsstet ihr langsam zu der Frage kommen, ja, was hat das mit prophetisch-adventistischer Identität zu tun? Außer, das ist ja schon mal was, dass man das versteht, was das bedeutet. Ja, aber wo kommen wir als Adventisten da herein? Und ich hoffe, dass wir in den nächsten paar Minuten schon mal ansatzweise eine Antwort geben und morgen geht's weiter da diesbezüglich, ja? Gut, nochmal der gesamte Überblick, damit ihr nicht den Wald vor lauter Bäumen verliert. Das ist Daniel 8. Daniel 8 hat hier drei Hauptakteure in der Vision. Der König, der kommt dann in der Erklärung. Alle drei dieser Hauptakteure erhöhen sich. Es wird hier immer dasselbe hebräische Wort für diese Hybris verwendet, die sowohl der Widder wie auch der Ziegenbock wie auch das Horn einfach hier tun, das Horn sogar dreifach, und man erwartet den Fall. Bei den ersten beiden kommt der Fall unmittelbar, sofort. Bei dem Horn jedoch, da verzögert es sich. Das Horn macht ganz schön viel, ohne dass es fällt. Bis zum Schluss eben dieser Engel sagt, und was es tut, gelingt ihm. Und deshalb kommt jetzt in Vers 13 genau diese Frage. Wie lange ist die Vision? Eine Frage, die in der Bibel immer nach einer Veränderung verlangt. Ihr kennt diese Frage von anderen Stellen her, oder? Von der letzten Kurzbibelschule. War das die letzte? Liegt schon so viel dazwischen. Also von der letzten Kurzbibelschule. Holt euch dort die CDs, ja? Und dann hört ihr euch das an. Wie lange? Atmatei, gell? Genau. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Das erinnere ich mich, dass ich das euch gesagt habe. Das fragt Elia das Volk, weil es sich nicht entscheidet. Das geht nicht. Sie müssen sich entscheiden. Also wie lange wollt ihr noch so bleiben? Manchmal wird diese Frage auch an Gott gerichtet. Wenn der David da in leidenschaftlicher Spiritualität zu Gott diesen Ruf richtet, wie lange dürfen die Gottlosen noch walten und schalten, wie sie wollen? Wie lange? Das darf nicht sein. Oder in Sacharja 1, da ruft sogar der Engel des Herrn. Ihr wisst, wer der Engel des Herrn ist? Gut, ja? Da ruft sogar der Engel des Herrn dem Herrn Zebaoth zu, wie lange erbarmst du dich nicht über die Städte in Juda und über Jerusalem? Und dann, ich glaube, so im Vers 14 oder 13, sowas heißt es dann, und der Herr antwortete ihm tröstliche und freundliche Worte. Die Frage, wie lange, ist so diese ständige Frage, wenn es darum geht, Gott, greif ein, wenn man sie an Gott richtet. Tu was, ändere etwas, ja? Und so kommt diese Frage ja auch von einem Engel an Gott, an einen anderen Engel, entschuldigt, an einen anderen Engel gerichtet. Wie lange? Und wenn er diese Frage stellt, dann hört sie eben wirklich hier auf. Wie lange ist diese Vision? Bis wann geht sie? Und dann kommt etwas, wenn man das im Hebräischen liest, dann hört sich das an wie ein, jetzt interpretiere ich ein bisschen, ja, wie so ein emotionell vollgepacktes Aufzählen von den Begriffen, die so unmöglich angegriffen werden dürfen. Das Tamid. Und Aufstellen der Rebellion und Heiliges und ein Heer, das zertrampelt wird. So fast stockend, stolpernd über das, wo man sich so entsetzt darüber, was man gerade eben gesehen hat. Die Engel haben das auch gesehen offensichtlich, was der Daniel gesehen hat. Und sie nehmen Anteil daran. Und weil der Daniel in dem Moment kein Wort herausbringt, spricht ein Engel. So entsetzlich ist das, dass die himmlische Welt die Frage stellt, wie lange. Bei der letzten Kurzbibelschule habe ich das dann praktisch ausgelegt. Und wir haben uns aufgefordert, diesen Ruf an Gott zu richten. Habt ihr das 365 Mal gemacht in dem letzten Jahr? Wie lange? Wie lange noch? Oder ist die Situation hier eh so schön? Oder denkt ihr, es ist unhaltbar, der Zustand, in dem wir hier leben auf der Welt? Vielleicht braucht man gar nicht rufen, wie lange noch? Aber Adventisten, die wissen, was Prophetie bedeutet, das sollten Rufer sein. Die sollten, entschuldigt auch diesen Ausdruck, die sollten täglich zu Gott schreien. Wie lange noch? Herr, das kann nicht sein, was hier auf dieser Welt ist. Wie lange noch? Wir brauchen eine Änderung. Das ist unhaltbar. Das geht nicht so weiter. Vor allem, wenn man dann sieht, was die Prophetie hier sagt, was das Horn auch tut, wie Menschen andere Dinge anbeten. Wie lange noch, Gott? Rufen wir das? Ist uns das eine persönliche Not? Ich denke, dass die Engel sich vielleicht sogar manchmal wundern darüber, was mit diesen Menschen los ist. Vielleicht wundern sie sich manches Mal und fragen sich, wann treten sie mit uns in die Reihe dieser Rufer ein? Und das ist schon das Erste, was wir als Adventisten hier, glaube ich, lernen sollen. Dass die Engel hier sagen, hier ist es der himmlische Fürst und sein Heer. Bist du in seinem Heer dabei? Als ein geistlicher Streiter, der Gott darum bittet, einzugreifen. Wie lange noch? Hier werden dann solche Dinge genannt, die diesen Ruf auslösen. Tamid und Heiliges sind gute Dinge. Aufstellen des verwüstenden Rebellion und ein zertrampeltes Heer, das sind schlechte Dinge. Also es gibt so auch hier wieder ein literarisches Muster dabei. Und dann kommt, das haben wir schon gemacht, dann kommt die Antwort, die direkt dem Daniel gegeben wird. Bis Abend, Morgen 2300. Dann wird Heiliges, es wird dann übersetzt mit Heiligtum, wieder seinen rechtmäßigen Platz erhalten. Der Engel bekommt eine Antwort. Daniel bekommt eine Antwort. Gott lässt den Ruf nicht unbeantwortet, wenn er gerufen wird. Und ich denke, dass auch das tröstliche und freundliche Worte sind, die Gott dem Daniel, dem anderen Heiligen und auch uns zuruft. Warum sind das tröstliche und freundliche Worte? Weil sie etwas zeigen, was Gott tut. Wie Gott agiert, reagiert auf das, was das kleine Horn getan hat. Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Oh, da fehlt was. Okay, na, macht nichts. Abend, Morgen 2300. Das ist mal das Erste, was da steht. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es hier um eine Zeitspanne geht, die prophetisch, symbolisch gedeutet werden möchte. Mit dem Jahrtagprinzip. Aber warum diese komische Bezeichnung Abend, Morgen 2300? Woran denkt man, wenn man Abend, Morgen hört? An die Schöpfung, natürlich. Aus Abend und Morgen ein Tag. Ja. Woran denkt man noch? Wieso das? Abend und Morgen Opfer. Hm? Abend und Morgen, so wie Daniel das tut. Gebet, jawohl. An was denkt man noch? Welchen Kontext hatten wir hier bisher? Ich würde mal vorschlagen, wir begannen mit einem militärischen Kontext, wie Don Ziegenbock, und gingen dann über zu dem mehr kultischen Bereich. Plötzlich ging es um Heiligtum, Tamid und andere Sachen. Wenn ich im kultischen Bereich Abend und Abendmorgen höre, an was könnte ich da denken? Ich bitte euch mal mit mir, 3. Mose 23 aufzuschlagen. Und dazu Folgendes, ich meine, ich rede zu Adventisten, ich trage Eulen nach Athen jetzt, aber ihr wisst, wann der biblische Tag beginnt, ne? Am Abend, oder? So ganz nebenbei, wie wollt ihr denn das begründen? Ja. Ja, und wenn da jemand sagt, ja, es ist Abend und Morgen, das ist die Zeit bis zum Abend und die Zeit bis zum Morgen, das macht einen Tag. Also zuerst der Tag und dann die Nacht. Gibt Leute, die das so begründen. Warte bis zum Abend, warte bis zum Morgen, dann hast du einen Tag. Ja?
Wir sagen ja auch in Deutschland Sonnabend. Am Samstagabend ist ja Sonnabend, also der Abend am Samstagabend nach Sonnenuntergang ist der erste Teil des Sonntags.
Ja, das überzeugt mich nicht. Denn ich glaube, um 10 Uhr früh am Samstag ist auch Sonnabend, oder? Nee, nach Sonnenuntergang. Echt? Wirklich? Ich dachte, der ganze Tag heißt Sonnabend auch, oder? Vielleicht täusche ich mich jetzt, aber ich habe das immer so verstanden. Ja, hier?
Ja, in der Bibel gibt es einen Text, wo es heißt, ihr sollt den Sabbat halten von Abend bis Abend.
Ehrlich? Wo steht das?
Muss man raussuchen.
Ja, such mal raus. Ja, der bitte?
Wenn hier steht, da wurde der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, dann bedeutet das, wenn nicht steht Tag, sondern der Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, dass das Abend und Morgen zusammengehört. Es wurde
ja, ich spiele jetzt hier den falschen Advokaten, gell? Aber toll. Ich habe ja gerade erklärt, wer es das wirklich meint. Ne? Also warte bis zum Abend, bis es Abend wird. Warte bis es Morgen wird und du hast einen Tag. Das Kopfschütteln, nur weil ihr immer gedacht habt, es braucht erst die Nacht und dann den Tag, dass es ein Tag wird, heißt das nicht, dass meine Erklärung schlecht ist. Ihr müsst nicht zur Tradition denken. Ja, aber wie argumentiert ihr? Da war der Bruder Wieland, oder?
Die Erde dreht sich um die Sonne und ein Tag hat von Anfang an 24 Stunden. Und im biblischen Zeitraum begann die Nacht abends um 18 Uhr und der Tag begann morgens um 6 Uhr. So hatte man zweimal 12 Stunden, 12 Stunden Nacht und 12 Stunden Tag. Und das erklärt sich auch zum Beispiel mit dem Tod Jesu zu der 9. Stunde. Das war nachmittags 15 Uhr. So, und diese Zeitrechnung, die ist verbürgt. Die ist geschichtlich verbürgt, die können wir nachrechnen.
Das ist kein Problem, ich stimme dem zu. Aber wann fängt der 24-Stunden-Tag an in der Bibel? Fängt er an mit den... Warum nicht um 6 Uhr? Ja, du hast ja gerade gesagt, der Tag hat 12 Stunden und die Nacht hat übrigens, je nachdem, wie man rechnet, in der Bibel 4 Stunden. Woher weiß ich das? Ich sag dir gerade, aus der Geschichte lerne ich vielleicht was anderes. Oh, ich kann euch einen Bibelkommentar zeigen, der das, ein sehr renommierter Rabbi, der als Experte zum dritten Buch Mose zählt, der auch schon manche Leute, die das anders gedacht haben, in Verwirrung gebracht hat, der sagt genau das, was ich jetzt gesagt habe. Und er sagt sogar, ey, komm mir nicht mit den Juden, er ist Rabbi, er ist Jude, und sagt, die Juden halten es heute von Abend bis Abend. Ganz am Anfang war es anders, sagt er. Das ist erst zur Zeit des Hesekiel so geworden. Vorher war es immer so, der Tag begann mit dem kultischen Tag und der kultische Tag beginnt, wenn die Sonne aufgeht. Was sagt man darauf? Da ist noch eine Hand, die Persida. Ah, hier, ja.
In 3. Mose 23, da geht es hierauf, gebot der Herr dem Mose folgendes, teile den Israeliten folgende Verordnungen mit, dass es um das Heiligtum da schon irgendwie darum geht, bei diesen 2300 Abenden und Morgen. Ja. Feste, möchte er, diese Feste sollen sie immer feiern?
Ja, also eine Antwort ist in diesem Kapitel verborgen, das stimmt. Deswegen haben wir es ja aufgeschlagen. Ich hätte es vorher sagen sollen, bevor ich das Kapitel genannt habe. Persina.
Ein Argument ist, dass der Mose, wo es steht, es wurde Abend und es wurde Morgen, das war der erste Tag. Bei der zweite Tag genauso. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dein zweiter Tag. Also der biblische Bericht zeigt, dass das die Reihenfolge ist.
Aber das wird diesen Rabbi nicht überzeugen. Okay, ich versuche euch das hier zu zeigen. Du hast es noch so schön vorgelesen. Okay, wann wird es Abend? Bei Sonnenuntergang wird es Abend. Was brauche ich, damit es Abend wird? Ich brauche erstmal eine Helligkeit und dann wird es dunkel. Ne? Also hell auf dunkel. Es wird Abend und dann wird es Morgen. Hier ist Morgen, hier ist Abend, gleich ein Tag. Es wird Abend, es wird Morgen, ein Tag. Hier ist es hell, hier ist es dunkel. Dazwischen ist Abend und Morgen. So kann man das erklären, sagt mir der Rabbi Jakob Milgrom. So heißt er. So schnell kann man dich überzeugen. Das Problem ist, dass dann der biblische Tag hier mit der Hellperiode beginnt. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, dann feiern wir den Sabbat falsch. Ja. Die Kinder sagen das auch? Aha. Ja, ja, okay.
Die Bibel sagt hier in Markus 16, und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter an Salome Spezereien, dass sie kämen und salbten ihn. Und am nächsten Morgen sind sie hingegangen und haben Jesus gesalbt. Das heißt, als der Sabbat vergangen war, am Abend fing der nächste Tag an.
Das ist nicht schlecht, der Text, ja. Der ist nicht schlecht. Können wir es nicht so verstehen, dass sie wirklich ganz früh noch gekauft haben? Ah, stimmt, ja. Also, da, ich gebe zu, das ist schwierig. Aber das ist Neues Testament. Naja. Jetzt kann ich mich gleich nicht mehr rausreden.
Also, ich habe auch ein Neues Testament als Argument. Die Pharisäer sind zu Pilatus gegangen und haben gesagt: Der Sabbat beginnt. Wir wollen Jesus so schnell wie möglich vom Kreuz herunter haben.
Ah, gut, das ist auch ein gutes neutestamentliches Argument. Ja. Kann ich nicht viel dazu sagen. Ja. Es scheint so, wahrscheinlich haben die das damals dann schon so verstanden. Ne. Gegen Milgrom wird es nicht sprechen übrigens, weil Milgrom ja sagt, das war erst die Zeit Hesekiels, da haben sie es dann geändert. Aber ich als ein Adventist, der sagt, die ganze Bibel hat eine Einheit, was Milgrom nicht behauptet, Da ist das schon ein Argument. Das ist ein gutes. Ja. Du hast was aus dem Alten, sehe ich. Hm?
Also im dritten Buch, Mose Kapitel 23, steht im Vers 32, ein feierlicher Sabbat soll euch sein und ihr sollt fasten. Am neunten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten und vom Abend an wieder bis zum Abend. Also fängt der Tag in der Bibel immer mit dem Abend an.
Okay, du hast den Vers da gefunden. Gehen wir zu dem hin. Das ist der Vers. 3. Mose 23, Vers 32. Ihr hättet auch aus Nehemia zitieren können. Im Buch Nehemia lässt Nehemia die Leute, die am Sabbat verkaufen wollen, draußen vor den Toren stehen. Und er schließt die Tore zu Sabbatbeginn zu. Wann? Vor der Nacht. Der lässt sie die Nacht draußen. Das steht wirklich so da im Buch Nehemia. Also auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Juden damals, das Volk Gottes damals, den Sabbat von Abend bis Abend gehalten hat. Für Milgrom wäre das nicht gut, weil das ist auch nach Hesekiel. Aber 3. Mose 23 ist vor Hesekiel. Wobei dann Milgrom als historisch kritischer Forscher hingeht und sagt, ja, aber 3. Mose 23 ist ja nicht von Mose geschrieben worden, sondern viel, viel später im babylonischen Exil. Und damit ist jegliche Diskussion hinfällig. Ne? Aber für uns steht der Text hier deutlich da, ein feierlicher Sabbat soll euch sein, er geht von Abend bis Abend. Welcher Tag ist das übrigens? Es ist der einzige kultische Tag, neben der Periode, eines gibt es noch, es gibt die Periode der ungesäuerten Brote beim ersten Passa, da wird es auch gesagt, es sollen am Abend beginnen. Aber im kultischen Kalender, der hier in 3. Mose 23 erwähnt wird, ist das der einzige Tag, der ausdrücklich mit dem Abend startet. Welcher Tag ist das? Das ist der Versöhnungstag. Vers 27, der 10. Tag im 7. Monat, der Versöhnungstag. Und ich möchte das werden wir morgen machen. Morgen werden wir uns die entscheidende adventistische Frage zu Daniel 8 stellen. Spricht Daniel 8 vom Versöhnungstag? Und das wird ein kleines Argument dafür auch sein, dass die Zeitspanne Abendmorgen 2300 in einem kultischen Rahmen, wie es in Daniel 8 gegeben ist, an einen anderen kultischen Tag denken lässt, der auch am Abend beginnt. Der einzige, der ausdrücklich am Abend beginnt, jeder hat am Abend natürlich begonnen, klar. Aber wo es deutlich gesagt wird, das soll am Abend beginnen, ist der Versöhnungstag. Daniel 8,14 in diesem Ausdruck deutet schon darauf hin, denk bitte an Versöhnungstag. Wenn es ein kultischer Angriff gibt durch das Horn, dann wird es auch eine kultische Antwort Gottes geben. Was ist die kultische Antwort Gottes? Versöhnungstag. Himmlischer Versöhnungstag. Gut, zurück zu, das war jetzt ein Exkurs über die Zeitbeginn am Tag, zurück zu Daniel 8, Vers 14. 2300 Abenden morgen. Wir können in dieser Woche nicht besprechen, warum diese 2300 Abenden morgen im Jahre 457 vor Christus beginnen. Das könnt ihr sehr leicht erklärt nachlesen in dem Buch, das vorgestellt worden ist, von Clifford Goldstein. Wie heißt es? 1844. Leicht gemacht. Ja. Dort wird es genauso schön erklärt, warum das 457 beginnen soll. Ich werde das also hier nicht machen, sondern ich möchte dann auf den zweiten Teil kommen. Hier ist noch eine Anmerkung.
Das Passafest begann aber auch am Abend. Sie sollten das Lamm nehmen und am Abend schlachten. Also wenn man im 2. Mose 12 guckt, da sieht man eben auch in Vers 6, dass sie das Lamm am Abend schlachten sollten. Ja,
das habe ich vorher gesagt, das ist die Ausnahme, das ist das Fest der ungesäuerten Brote, die dann mit dem Passa endet. Diese Tage in Ägypten beginnen auch am Abend. Aber in 3. Mose 23 wird das dort nicht mehr ausdrücklich erwähnt, nur noch für den Versöhnungstag. Ja. Was? Wo? Ja, man würde darauf argumentieren können, dagegen, dass man sagt, das Passa-Lamm soll am Abend gegessen werden. Das heißt aber noch nicht, wann der Tag beginnt. So wird es gesagt. Ja. In Vers 23 ist deutlich, da wird wirklich gesagt, von dann bis dann. Ne? Aber ich gebe dir recht, natürlich deutet es auf 2. Mose 12 zurück. Und jeder Tag hier, der da steht, beginnt am Abend. Keine Frage. Okay, das Zweite. Und ich mache das jetzt, da das ist das Hebräische dort, weil man irgendwie ja versuchen muss, das richtig zu übersetzen. So ab und zu darf man sich wieder ein neues hebräisches Wort lernen. Ihr lernt jedes Jahr ein hebräisches Wort bei mir. Heute zwei dieses Jahr. Wenitztag und Kodesh. Können wir ja zusammen sagen, oder? Wenitztag, damit ihr die Aussprache gleich habt. Wenitztag, Kodesh. Kodesh. Wenitztag, Kodesh. Übrigens, nicht, dass ihr es dann so schreibt, so würde es keiner schreiben, der Hebräisch kann, aber so schreibt man es, damit man die Aussprache hinkriegt. Ja? Wenitztag, Kodesh. Nun gut, was heißt das? Ich fange mal mit Kodesh an. Die Bibelübersetzungen übersetzen Kodesh durchweg mit Heiligtum. Jetzt gibt's ein kleines Problem. Wir Adventisten verstehen es auch als Heiligtum, ne? Himmlisches Heiligtum. Und die Opuinio Communis versteht es als irdisches Heiligtum, den Tempel in Jerusalem. Jetzt gibt's folgendes Problem. Die Leute, die das übersetzen, sind Leute, die davon überzeugt sind, dass Daniel 8 sich auf Antiochus Epiphanes bezieht. Richtig? Gut. Wenn die an dieser Stelle Heiligtum übersetzen, dann tun sie das, weil sie damit sagen möchten, Antiochus Epiphanes hat das Heiligtum, den Tempel, entweiht. Das ist der Grund, warum sie Kodesh mit Heiligtum übersetzen. Wenn wir jetzt als Adventisten hingehen und sagen, okay, in Daniel 8,14 in der King James steht, and the sanctuary, das Heiligtum wird gereinigt werden, dann meint es das himmlische Heiligtum. Dann benutzen wir eine Übersetzung von den Leuten, die sagen, da ist der irdische Tempel damit gemeint. Was ist, wenn die das gar nicht richtig übersetzt haben? Wir dürfen nicht einfach sagen, hey, in meiner Übersetzung steht, das Heiligtum wird wieder geweiht werden, das ist das himmlische Heiligtum, wenn da gar nicht das Wort Heiligtum steht. Meint Kodesh wirklich Heiligtum? Das ist die Frage. Interessant ist, dass wir ein Heiligtum schon in Vers 11 hatten. In Vers 11 wird das Fundament seines Heiligtums niedergeworfen. Aber in Vers 11 steht nicht dieses Kodesh. Da steht ein anderes Wort. Das ist sehr ähnlich zu Kodesh, aber es ist anders. Mikdash, wenn ihr es hören wollt. Da ist noch ein M dabei. Das ist ein anderes Wort. Das ist eindeutig mit Heiligtum wiederzugeben. Jetzt müsste die Frage kommen, warum wird in Vers 14 dann nicht Mikdash, dieses Wort für Heiligtum, genommen, was in Vers 11 steht? Warum Kodesh? Wenn es dasselbe meint, wenn es das Heiligtum meint, dann könnte man ja dasselbe Wort nehmen. Oder? Ist es einfach nur Abwechslung, dass man ein bisschen ja, Variation hat? In Vers 13 stand das auch schon in der Frage. Da steht es drin, wie lange ist die Vision? Dann kommt es von dem Tamid und von dem Frevel, der Verwüstung anrichtet. Und vom, wie steht bei mir wieder, Heiligtum. Da steht auch Kodesh und Heiliges. Was ist das? Jetzt ist es interessant, wenn man im Buch Daniel anschaut, was alles Kodesh ist, was alles heilig ist. Dann stellt man fest, im Buch Daniel sind mehrere Dinge heilig. Da ist zumal das Heiligtum heilig. Ganz klar. Aber es gibt auch, zum Beispiel im Vers, steht es nicht gleich hier, im Vers 24? Jawohl, da gibt es noch was, was heilig ist. In Daniel 8, Vers 24. Was ist da heilig? das Volk, das heilige Volk. Und in Vers 13 und 14 sind die, da ist von Heiligen die Rede. Die Wesen, die himmlischen Wesen sind heilig. Wir haben also, wenn man es generalisiert, haben wir zwei Bereiche, die heilig sind. Dinge, die heilig sind, weil Gott anwesend ist. Und Wesen, die heilig sind, weil Gott mit ihnen ist. Das Heiligtum als Ort und Stätte und das Volk Gottes, wenn es mit Gott ist. Deswegen Volk Gottes. Auch das ist heilig. Und ich möchte eigentlich Kodesh hier an dieser Stelle so verstanden wissen, dass es nicht nur ausschließlich sich auf das himmlische Heiligtum beziehen muss. Jawohl, natürlich, auch das Heiligtum ist heilig. Aber es ist ja noch was anderes angegriffen worden als das Heiligtum, nämlich das heilige Volk. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage in Vers 13. In Vers 13 werden diese Dinge genannt. Wie lange die Vision? Bis wann? Das. Und dann kommt eine Antwort und die sagt, wart so lange und dann ist das. Wenn der zweite Engel einigermaßen vernünftig ist, dann müsste er die Antwort geben auf die Frage, oder? Das tut er auch. Die Frage listet aber hier vier Sachen noch auf. Bedeutet, dass die Antwort mit diesen vier Sachen etwas zu tun hat? Ich würde sagen, ja. Er sagt, das sind die Probleme. Und der Engel sagt, warte so lange und dann werden die Probleme behoben. Er sagt jetzt nicht, wie lange das dann dauern wird, aber die Probleme werden in Angriff genommen ab 2300 Abend und Morgen. Und bei den Problemen sind einige Dinge dabei. Es geht um das Tamid, um Gottesdienst und um falschen Götzendienst. Das haben wir, nicht falschen Götzendienst, das ist doppelt gemoppelt. Falschen Gottesdienst, ja. Und es geht um Kodesh und es geht um ein Heer, das zertrampelt wird. Offensichtlich das himmlische Heer. Es geht also um Gottesanbetung, Heiligtum und Volk Gottes. Und dann heißt es, warte einfach so lange und dann wird Kodesh wiederhergestellt. Die Antwort bezieht sich auch auf die Frage, wenn hier Heiliges wieder seinen rechtmäßigen Platz erhält, dann ist damit all das gemeint, was in Angriff genommen wurde vom kleinen Horn. Nicht nur das himmlische Heiligtum, auch wer das wahre Volk Gottes ist, auch ob Gott wirklich gerecht ist, ob wir ihn anbeten sollen. All das wird wiederhergestellt nach 2300 Abendmorgen. Das nächste, was ich dann sehe, ich habe noch nicht die Auslegung für die Praxis gemacht, das werden wir morgen vornehmen, ist die Frage, was meint dieses Wönitztag? Das ist eine Frage, die lange, lange uns schon beschäftigt und wird uns auch weiter beschäftigen als Adventisten. Denn dieses Wort kommt in dieser Form nur hier vor. Und dann kann ich jetzt nicht andere Texte nehmen, um zu schauen, wie wird es dort verwendet, damit ich es verstehe. Aber in einer anderen Form, also taucht es auf, einige Male. Und dort wird etwas zu seinem rechten Platz gebracht. Die andere Form ist eine aktive Form. Okay, jetzt vergebt mir noch. Heute das letzte Mal so genau. Morgen sind wir dann bei der Theologie. Ja? Das hier ist passiv, was da steht, Wönitztag. Woran sieht man, dass das passiv ist? Es wird erhalten. Da passiert was mit dem Heiligen. Es ist nicht aktiv. Also ist ein passiver Satz. Im Aktiven taucht dieses Wort häufiger auf. Und im Aktiven ist es interessant, dass wenn etwas Zadak gemacht wird, dass es dann immer Personen sind, die Zadak gemacht werden. Was bedeutet das für Daniel 8,14, wenn es hier passiv ist? Dass mit diesem Wort Kodesh hier auch Personen gemeint sein können. Auch Personen. Nicht nur Heiligtum. Wenn ich Heiligtum sage, dann passt es vielleicht nicht mehr so gut zur Person. Aber Heiliges, alles was heilig ist, wird wieder zu seinem rechtmäßigen Platz gebracht. Die Auslegung für Daniel 8,14 ist dann, ist dann die, und damit schließe ich für heute ab. Was das kleine Horn angegriffen hat, und es gibt einige Angriffspunkte da, wird von Gott beantwortet. Nach dem Ablauf der 2300 Abende und Morgen beginnt Gott, das Heilige wieder auf seinen rechten Platz zu bringen. Und er macht das in verschiedener Weise. Das betrifft das himmlische Heiligtum, das betrifft das heilige Volk und es betrifft ihn selbst. Das sind die drei Hauptangriffspunkte des Horns. Er wird gerechtfertigt, die Rechtfertigung Gottes. Das himmlische Heiligtum wird gereinigt und es wird klar gemacht, wer Gottes Volk ist. Übrigens, erinnert euch das an irgendwas in der Bibel? Diese drei Dinge? Wann wird in der Bibel Gott gerechtfertigt, das Heiligtum gereinigt und klar gemacht, wer Gottes Volk ist? Ihr denkt an das, wie es dann wirklich stattfindet, Zukunft. Und ich habe hier ein anderes Wort gehört, Versöhnungstag. Das ist der Tag, der kultisch gesehen der Tag ist, wo genau diese drei Dinge passieren. Das Heiligtum wird gereinigt. Es wird klar gemacht, wer Volk Gottes ist. Das sind die Leute, die an diesem Tag loyal zu Gott stehen. Und Gott wird gerechtfertigt. Er hat Recht dabei mit dem, was er getan hat. Das ist Versöhnungstag. Und natürlich dann, antitypisch, wird es der himmlische Versöhnungstag sein, der genau das macht, was hier steht. Hier haben wir einer der stärksten Verbindungen zum Versöhnungstag von Daniel 8 aus. Ich werde es morgen noch einmal wiederholen, um euch zu zeigen, dass hier Daniel 8, das Hauptthema von Daniel 8, das Makrothema, ist der Versöhnungstag. So viel für heute. Für morgen werden wir daraus die Schlussfolgerungen ziehen, denn eine Frage muss noch beantwortet werden. Wie macht Gott das, dass er dann Heiliges wieder zu seinem rechten Platz bringt? Und ich verrate euch schon jetzt, es hat nicht nur mit dem zu tun, was Gott tut. Es hat auch mit etwas anderes zu tun, was Menschen auf Erden tun. Und da kommen wir als Adventisten mit hinein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich lade euch ein, dass wir miteinander beten. Guter Gott im Himmel, ich möchte dir herzlich Danke sagen, dass wir immer wieder auch dein Wort öffnen dürfen, dass wir neue Schätze und alte Schätze daraus nehmen dürfen, so wie du, Herr Jesus, es gesagt hast. Wir danken dir, dass wir auch ein klareres Bild davon erhalten, was die zentrale Vision im Kapitel 8 des Danielbuches uns sagen möchte. Herr, ich bitte dich, dass wir aber nicht nur beim Verständnis dieser Vision stehen bleiben, so wie wir es jetzt besprochen haben, sondern ich möchte dich schon einladen, dass du uns vorbereitest für die Botschaft morgen, dass wir verstehen, welche Aufgabe wir als Adventisten in diesem Plan haben, in dieser Wiederherstellung, die du angekündigt hast. Ich danke dir, Herr, dass du eine Antwort auf die Frage bis wann gibst, und dass der Versöhnungstag, der wirkliche Versöhnungstag, die Antwort darauf ist. Lass auch uns darauf warten, dass dieser Tag abgeschlossen wird. Lass uns rufen und dich bitten, es bald zu tun. Und das wollen wir jetzt auch machen, Herr. Komme bald, damit dieser Tag seinen Abschluss finden kann am Ende der 1000 Jahre. Und wir bitten dich, dass wir, so wie wir hier stehen, zu den Menschen zählen, die dir treu sind und loyal. Hab herzlich Dank dafür. Amen.